Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Filmgourmets da draußen, die selbst bei einem Kostümfilm nicht auf Explosionen und schlechte One-Liner verzichten können. Ich bin Captain Jay, und an meiner Seite was bist du denn?
Captain Hook.
Captain Hook! Scheiße, darauf hätte ich kommen müssen. Mist. Ich wollte eigentlich gerade irgendwie Matrose sagen, aber nee, das wäre zu unwürdig. Du bist Captain Hook und ich, dann bin ich lieber hier der kleine Matrose.
So. Du bist der Papagei, der auf meiner Schulter sitzt, ganz einfach.
Und viel quatscht.
Ja, ja.
Ist egal.
Okay, ja, genau. Mhm. Nee, spannend, du hast ein spannendes Thema ausgesucht. Thema, das mich aber auch schon effektiv sehr interessiert hat, weil der Film, ja,
willst du durchaus sagen, filmhistorisch relevant ist.
Ja, brutal, ey.
Aber brutal ist. Doch, das, da wollen wir gleich drauf angehen. Erstmal ein themengerechtes Quiz. Und hier habe ich diesmal für dich, diesmal suchen wir nach einem Regisseurnamen. Ein Regisseur, der sehr breit gefächert ist in seinen Talenten und in dem, was er schon ausprobiert hat und dem, worin er Erfahrung gesammelt hat. Er ist aber dann letzten Endes doch vor allem in der Actionfilmwelt sehr beliebt oder hat gerade dort einen Stein im Brett. Und dieser Mann hat sich Themen gewidmet, wie zum Beispiel Piratenschiffen. Er hat Pokerturniere veranstaltet. Er hat Zeitreisen uns präsentiert und hat sogar Satan auf die Erde heraufbeschworen. Mhm. Mal sehen, was das für ein Tausendsasser ist. Mhm. Am Ende. Doch bis dahin stechen wir jetzt erstmal in die See. Ich setze mir jetzt meine Augenklappe auf.
Und okay. Mach das, ja.
Der Captain Morgan ist schon geöffnet. Und dann besprechen wir jetzt mal hier Cutthroat Island. Zu Deutsch die Piratenbraut.
Ja.
Was hat uns jetzt dazu geritten? Ne? Ich finde, eigentlich passt da ganz gut in unser Repertoire an, ich sag mal, in Anführungsstrichen, vergessenen Kinoblockbustern der 90er. Da passt das ganz gut rein in sowas wie ja, Z wie Zorro, die Maske des Zorro. Da fügt es sich ganz gut ein. Und ich hatte auf den auch ganz grundsätzlich, unabhängig vom Podcast, Bock, weil ich mir dachte, Mensch, den hatte ich irgendwann mal damals gesehen. Ich glaube, Anfang der 2000er, wenn nicht sogar in den späten 90ern. Ich hatte noch dunkel einige Szenen in Erinnerung, aber ich dachte mir, vielleicht ist das ein Film, oder anders gesagt, mittlerweile weiß man ja, damals wusste ich es nicht, dass der Film ein kolossaler Flop war. Und deswegen ist der auch in die Geschichte eingegangen, als der Film der Caralco Pictures, die Kultschmiede, in den Ruin getrieben hat. Caralco Pictures, die etwas leicht edleren Canon Productions.
ja, kann man so sagen, nehme ich an, ja.
Ja, die waren irgendwie zumindest, was das Flair angeht, nicht ganz so hat nicht ganz so eine Strahlkraft wie 20th Century Fox oder sowas. Aber sie hatten eher so diese Schlichtheit, so, die hatten so eine, das konntest du im Logo rauslesen. Das verspürte ein bisschen Canon-Flair. Aber dann hatten sie dann doch letztendlich bessere Budgets und auch bessere Schauspieler, mit denen sie dann eben Klassiker wie Themen Terminator 2, die Rambo-Filme und Co. auch produziert haben. Jo. Und trotzdem Endes musste das alles irgendwann zu Ende gehen mit genau diesem Film. Und ich habe mir gedacht, vielleicht war der Film einfach nur damals zur falschen Zeit gestartet und das Thema war damals nicht so beliebt. Und vielleicht ist es ja so, dass heutzutage der Film irgendwie deutlich besser wirkt. Deswegen hatte ich einfach Bock, den mal wieder nachzuholen und mal zu erfahren, wie der wohl so im Jahre 2021 wirken mag. Wie ich den empfunden habe, sage ich, werden wir gleich erläutern. Doch hast du eine Geschichte mit dem Film?
Eigentlich nicht. Der Film war mir nur ein Begriff, eben weil er Carolco kaputt gemacht hatte. Und ich wusste über den Film praktisch nichts. Du hast ihn eigentlich wieder mir ins Leben gerufen. Und natürlich das Cine Entertainment Talk, unsere großen Brüder im Geiste zumindest, die haben ja über Carolco eine riesen Episode gemacht. Waren sogar zwei, weiß gar nicht mehr. Und haben den nochmal erwähnt da. Und ja, ist ein Piratenfilm. der aus einer Zeit, in der es eigentlich keine Piratenfilme gab.
Ach, das würde ich fast gar nicht mehr behaupten. Da gab es schon ein paar Sachen.
Keiner, der mir jetzt präsent wäre.
Naja, es gab 96, glaube ich, auch eine Muppet-Variante von Die Schatzinsel mit Tim Curry. Da, wo er okay. Long John Silver gespielt hat. Und Anfang der 90er gab es auch wiederum eine Treasure Island-Verfilmung mit Christian Bale und Charlton Heston, wenn mich nicht alles täuscht. Die habe ich leider alle noch nicht gesehen. Die habe ich noch auf meiner Watchlist, weil ich ganz persönlich ein großer Fan der Schatzinsel bin, also von der Geschichte an sich, von Robert Louis Stevenson, von der es eine ganz hervorragende Adaption in den späten 70ern im Anime-Sektor gab, die ich bis heute sehr, sehr hoch halte. Und später gab es auch Schatzplaneten von Disney und Co. Also ein bisschen was gab es schon in den 90ern, aber ja, meistens waren die Piratenfilme eher was aus den früheren Jahrzehnten.
Ja,
Und ich finde es ja eigentlich immer ganz cool, wenn man in den 90ern, wo man irgendwie nochmal eine bessere Technik hatte, nochmal ordentliches Budget, dass man dort nochmal vermeintlich abgegriffene Themen packt und sie noch ein neues Gewand setzt und sie nochmal irgendwie der Moderne präsentiert. Hat ja ganz gut geklappt später bei Maske des Zorro. In dem Fall hat es nicht ganz so gezündet. Da waren die Zuschauer noch nicht so ganz bereit dafür. Aber ich glaube, es ist nicht nur das Thema, das zum falschen Zeitpunkt da war. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, der Film hat doch ein paar Probleme mehr als nur ein ungünstig gewähltes Setting.
Ich bin ja froh, dass du das sagst. Denn ich habe jetzt schon ein bisschen befürchtet, dass der Film für dich so ein Ding aus der Jugend ist, das für dich ganz wichtig ist.
Nee, also ehrlich gesagt, also ich der Film war mir damals präsent, weil er wurde ja viel auf ProSieben gefeatured, ja. Also ich kann mich immer noch an die ProSieben Reklame erinnern. Szenen wie zum Beispiel, die ganz am Ende kommt. Ich erwarte sie in meiner Kabine. Unverzüglich. Brennt sie in ein Hinein. Oder vor allem, das habe ich nicht vergessen, wenn der Bösewicht Dog. Black Dog, wenn da die Spinne in seiner Hand zerquetscht und das Blut runterläuft, die Szene habe ich mir auch gemerkt. Aber ansonsten ist alles tatsächlich komplett im Nirvana bei mir verschwunden und das war für mich quasi eine komplett neue Filmerfahrung. Und ja, wollen wir erstmal bei den harten Fakten erstmal anfangen?
Du hast jetzt ein bisschen.
Cold Facts. Die Cold Facts. Er war ja knapp 90 Millionen Dollar und gekostet, nur ein Zehntel davon eingespielt und das war schon echter Genickbruch. Dazu muss man sagen, Rennie Harlin, der Regisseur, der eigentlich sich profiliert hat als durchaus kompetenter Handwerker, wenn es um zumindest um die Darstellung von Explosionen geht.
Das kann er ja.
Das konnte er. Und zufälligerweise war er liiert oder verbandelt, verheiratet mit dem damaligen, würzigen Namen. Die Gina Davis, die hat ja schon in einigen bekannten und erfolgreichen Filmen mitgespielt. Unter anderem hat sie auch Ende der 80er einen Oscar gewonnen mit, wie hieß der Film nochmal? Mensch, ich muss mir mal beibringen, mich ein bisschen besser vorzubereiten, dass ich mal die Sachen schon mal vor mir da habe. So, mal Oscar, die Oscar Golden Globe, das war für den Film, wie hieß er hier, Die Reise des Mr. Leary, ein Film, The Accidental Tourist, den habe ich leider noch nicht gesehen. Das ist jetzt bisher sowas außerhalb meines Dunstbereiches, diese Art von, oder Oscar-Filme. aber ich kenne natürlich Die Fliege und Beetlejuice und da fand ich sie eigentlich ganz hervorragend. Und auch in der späteren Kollaboration The Long Kiss Goodnight fand ich Gina Davis durchaus überzeugender als in diesem Film hier. Und die Geschichte vor allem ist ja, dass es in dem Film große Schwierigkeiten gab, den Co-Cast zusammenzusetzen, weil Rennie Harlin, Regisseur und Ehefrau und Hauptdarstellerin Hauptdarstellerin Gina Davis, die waren ja quasi gesetzt für das Projekt und genau das hat tatsächlich Probleme bereitet, einen Schauspieler zu finden, der quasi die Figur des charmanten Schlitzohres
William Shaw.
Ausfüllt. William Shaw, genau. Michael Douglas hat ja unter anderem die Rolle angeboten bekommen und er hat tatsächlich abgelehnt, weil er tatsächlich keinen Bock hatte, mit so einem Ehepaar gespannt zu arbeiten.
Ich dachte, er hat abgelehnt, weil er einfach keine Zeit hatte. Er konnte nur zu einem gewissen Zeitpunkt drehen.
Es gibt diese Carolco-Doku, die erst dieses Jahr oder letztes Jahr rausgekommen ist. Die geht knapp eine Stunde.
Okay.
Die beleuchtet so ein bisschen die Geschichte von Carolco. Und dort hieß es explizit, dass dass Michael Douglas vor allem keinen Bock hat auf das Ehepaar-Gespar und zusätzlich noch Drehbuchwünsche geäußert hatte, denen man aber eben nicht nachgekommen ist. Deswegen ist er abgesprungen. Unter anderem auch angeboten wurde die Rolle bereits Michael Keaton, Charlie Sheen, um es mal ganz prominente Namen zu nennen. Und somit war letzten Endes die letztliche Wahl der Melvin, Matthew Modine, den wir noch am besten kennen als Private Joker aus Full Metal Jacket, der war die 17. Wahl und hat dann eben die Rolle bekommen.
Aber hey, sorry, Matthew Modine ist echt schlimm. Ich habe von ihm jetzt auch nicht mega viele Filme gerade präsent. Any Given Sunday hat er noch mitgespielt, wie gesagt, Full Metal Jacket. Und jetzt muss ich schon wieder tief graben gehen in mein Gedächtnis, was ich von dem noch finde. Der Typ ist
eigentlich ist er kein Name. Also es ist kein Name, der zieht. So.
Das ist das Problem, es ist kein Name, der zieht. Ich weiß, meine Cousine, die hat vor etwa 10 Jahren hat die in New York Schauspiel studiert. Mhm. Und hat dann gesagt, ja, Schauspieldozent, super Typ hatten wir da gehabt. Ja, den kennst du eh nicht, der Matthew Modine. Natürlich kenne ich den, das ist der Joker.
Private Joker.
Ja, ja, also der ist damn, auch
I like you, you can come over my house and fuck my sister.
Das ist ein toller Film. Aber ganz ehrlich, ich mag Leute, die eigentlich so Underdogs sind, die so eher so nicht so groß in Erscheinung treten von ihrem Erscheinungsbild her, die einfach existieren und da sind. Aber ach du Scheiße, das ist eine Fehlbesetzung hier.
Und das Problem ist, es ist nicht die einzige.
Nee. Nein.
Gehen wir erstmal kurz auf die Story ein, dass wir das mal kurz abgehakt haben. Und weil die ist eigentlich recht schlicht. Es gibt eine Schatzkarte. Ja. Und es gibt einen Schatz.
Ja.
Und der muss gefunden werden.
Das Punkt. Einfacher geht's nicht.
Und es gibt mehrere Parteien. Es gibt eben die Geena Davis und ihre ganze Piratenflotte. Und eben den bösen Onkel. Der Onkel wohlgemerkt. Der eben seine eigene Flotte hat und den Schatz an sich reißen will. Und jeder hat irgendwie einen Teil von der Schatzkarte. Es geht erst darum, irgendwie einen Teil der Schatzkarte des anderen abzuluxen und dann eben den großen Schatz auf Cutthroat Island sich unter den Nagel zu reißen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und wie gesagt, der Name ist, das ist ja letzten Endes nur eine Alibi-Story und das ist auch völlig okay, wenn man, weil die Story dient einfach nur dazu, um irgendwie das Setting zu zelebrieren. Du hast exotische Locations, du hast irgendwie eine Insel, du hast Schiffe, du hast See, du hast da viel Kostüme, also alles, was irgendwie nach Kinoflair riecht. So, ja. Und du hast ein Riesenbudget, dass das alles auch realisieren kann. Und am Ende aber reicht's doch nicht ganz. Also auch wenn es in dem Film kracht und scheppert überall, so richtig charmant ist das Ganze nicht. Und das Problem ist, dass sowohl das Drehbuch als auch letztlich die Schauspieler das Ganze nicht so richtig zu tragen vermögen.
Ja, total. Oder? Das war auch mein Problem. Ich habe mich wirklich gefreut, das Teil mir mal anzuschauen. Auch im Wissen, dass das könnte einfach ein Produkt der völlig falschen Zeit gewesen sein. Habe ich mir auch gedacht. Vielleicht ist es ein Riesenteil, ein Riesenfilm, der einfach nicht die Liebe bekommt, die er bekommen sollte, und deswegen war meine Bereitschaft, ihm Liebe zu geben, immens groß.
War bei mir genauso.
Ich wollte den richtig geil finden. Ich wollte den massiv toll finden. Eingeschoben, abgespielt, und er hat mich eigentlich schon nach ein paar Minuten gehabt. Weißt du, welche Szene?
Was könnte
ich denn? Nein, du weißt es, du kannst es gar nicht wissen, es ist nichts, was für mich steht normalerweise.
Ja, ich überlege gerade, ob es irgendeine Aikido-Szene gab in dem Film.
Es gab keine Aikido- und keine Rossschwanz-Szene, die mir jetzt gerade bewusst waren. Nein, es ist effektiv Geena Davis auf Pferd am Strand, im Sand, reitet auf der Flucht vor irgendwelchen Ganoven dahin, und der Helikopter mit der Kamera fliegt über sie weg und du hast einfach nur grandios bombastische Bilder. Das ja. Hat mich an Bord geholt.
An Bord geholt. Ach, welch toller Wortwitz, ja. Ist dir dabei auch nicht entgangen, dass gern hier und da ein bisschen mal Renny Harlin es nicht so genau nimmt mit der Tag-Nacht-Kontinuität?
Doch, ich weiß, ja. Das ist mir sehr bewusst gewesen. Das habe ich leider auch bemerkt. Ich sage ja, für ganz kurze Zeit war ich mit an Bord. Ich wollte einfach dieses Bild.
Die Reise mitgehen.
Die Reise mitgehen, die Bilder genießen, wie bei einem James-Bond-Film, die Bilder genießen. Malta, wunderschön. Naja, das war aber eine sehr kurze ja, Freude.
Ich habe gehört, bei einigen Kinozuschauern hat der Film schon ganz am Anfang aufgehört, als Gina Davis sagte, I got your balls.
Ey, ganz ehrlich, das, ich verstehe, ich bin auch, ja, der Film hat so doofe Dialoge, da kreuzt dir die
Die sind Schamhaare. Tatsächlich sehr schlecht, also ich war also erstaunt, wie plump man wirklich vermeintlich coole One-Liner schreiben kann.
Das Problem ist doch, für mich ist das Problem sogar noch viel größer, dass auch Gina Davis, mit der ich nie irgendein Problem hatte, die hat in dieser, schon in der ersten Szene, eben der Bett-Szene mit den Balls, die hat schon so gewirkt, als ist die völlig fehl am Platz. Aber völlig fehl. Und das finde ich eigentlich, ich habe mir gedacht, der Typ auf dem Cover passt noch gut, sieht gut aus.
Ja.
Durfte ein paar Mal körperlichen Vorzüge schön präsentieren. Hat alles gut gepasst, aber sie hat einfach, hey, das war sowas von einer lieblosen Figur. Ja. Kantenlos, lieblos. Sie ist ein bisschen die wilde Tochter des Captains, die jetzt hier den großen Macker macht. Keine Sympathien entwickelt. Schlimm. Mhm. Schlimm. Einfach schlimm.
Bei mir ist es so, also ich war noch die Anfangsszene ein bisschen sehr eich plump. Sie wurde sehr schnell so als überlegen geschrieben, aber sie konnte es mir nicht so gut verkaufen. Aber wo ich dann wirklich merkte, so, ich kauf's ihr nicht ab, die Rolle, war in der Szene, wo sie dann in dem Boot ist, in dem Schiff unter Deck und dann an dieser Rumpflasche nuckelt und dann so ein bisschen so vermeintlich halb betrunken in die Flasche reinguckt, um zu gucken, ob da noch ein Tropfen rauskommt. Das habe ich ihr sowas von nicht abgekauft, dass sie gerne rumtrinkt. Und da sind wir schon beim Hauptproblem. Die Hauptdarstellerin ist maßlos unglaubwürdig in ihrer Rolle. Sowohl schreiberisch als auch letzten Endes endlich schauspielerisch. Also ich finde, an der Figur an sich, also Gina Davis an sich, sie vermag es irgendwie nicht, mir irgendwie eine taffe, harte Kampfbraut zu präsentieren. Auch wenn sie hier und da zulangt, wenn sie hier und da auch Stunts teilweise selber macht, die durchaus beeindruckend sind. Aber ja. Sie sieht mir zu makellos aus. Also ich hätte von so einer Piratenbraut so ein bisschen mehr Narben-Make-up zum Beispiel erwartet. Irgendwelche Dinge, wo man merkt, sie hatte schon einige Kneipenschlägereien hinter sich. Sowas zum Beispiel. Aber auch schreiberisch zum Beispiel sehe ich, wird in dem Film zu keinem Zeitpunkt klar oder die irgendwie zumindest indirekt quasi vermittelt, warum sie eigentlich überhaupt in dieser Position ist, eine ganze Schiffsflotte an Männern, an harten Kerlen anzuführen. Das hätte ich mir schon gewünscht. Ich meine, das ist jetzt durchaus ein Novum. Du hast jetzt einen weiblichen Captain, aber wie hat es dieser weibliche Captain überhaupt in diese Position geschafft? Also wenn das dir schreiberisch nicht vermittelt werden konnte und schauspielerisch bringt sie es auch nicht so rüber, ist es halt irgendwie sehr, sehr oberflächlich und sehr, sehr gewollt. Und das ist so ein Hauptproblem bei dem Film. Alles in dem Film, was passiert, wirkt sehr gewollt und sehr forciert. Das fängt bei den Schauspielern an. Wir hatten schon über Gina Davis gesprochen, aber eben auch ich habe seinen Namen wieder vergessen. Er hat echt einen Namen zum Vergessen. Der Co-Darsteller.
Matthew Modine.
Auch mit dem wollte ich ein bisschen was anfangen können, weil so ein bisschen Charme hat er schon versprühen können. Diese Mischung aus, er ist so ein charmantes Schlitzohr, das man so gerne auch gesehen hat in anderen, wie zum Beispiel Mel Gibson eigentlich deutlich besser könnte. Vielleicht wäre der auch gut gewesen für die Rolle, wenn er nicht ein bisschen zu alt.
Aber das ist doch genau der Punkt. Wäre dieser Film vielleicht von einem Mel Gibson gespielt worden mit einer, ich sage jetzt einfach mal den Namen, Julia Roberts.
Ja.
Hätte das vielleicht was ganz anderes
Sympathiefaktor
gehabt. Weißt du, was ich meine?
Eine geile Alternativbesetzung für Gina Davis, die ich gelesen habe, wäre Catherine Zeta-Jones. Die hätte so richtig Exotik da reingebracht, auch in diese Rolle. Ich glaube, ich hätte der das deutlich besser abgekauft. Aber ja.
Ja.
Wahrscheinlich wäre alles besser gewesen als
Gina Davis. Ja, und vor allem, das ist auch, okay, das ist ganz krass, aber Catherine Zeta-Jones versprüht auch Sex ohne Ende.
Ja.
Und genau. Da hast du einen anderen Faktor. Die Gina Davis, die ist einfach der Typus, den wir man zur Freundin haben. Aber das ist die ultimative Sexbombe. Ist auch die Kampfbraut, die sie hier sein müsste. Sie ist auch die überlegene Anführerin. Sie ist einfach so eine nette Dame, die jetzt hier Action machen muss.
Die versucht so ein bisschen zu schreien und ein bisschen zu autoritärer zu wirken, als sie letztlich ist.
Und kommt in keiner Szene nur halbwegs gelungen rüber. Das ist schon traurig mit anzusehen. Da hat der Remy Harlin, hat dir da keinen Gefallen gemacht, sorry. Und sich auch nicht. Und
Karolko noch weniger. Naja, das ist ja das Problem, wenn du so ein Regisseur, Hauptdarstellerin gespannt hast, das Kohle in der Hand hat und irgendwie so ein bisschen Freihand gegeben wird, dann kommt ihm auch mal sowas raus. Das ist ja nicht der einzige Fall. Wir haben ja auch einen ähnlichen Fall mit Paul Anderson und Mila Jovovich.
Ah, stimmt, ja, richtig, ja.
Aber diesen waren zumindest deutlich erfolgreicher mit ihrer Show.
Auf jeden Fall. Und was da schaut bei Gina Davis, die hat ja vor ein paar Jahren zuvor hat sie Thelma und Louise gedreht. Toller Film. Und das, ich glaube auch, dieser Streifen hat ihrer Karriere nicht mega gut getan. Also, wenn du den Grabstein von Karolko Pictures im CV hast, bei dem du der Hauptdarsteller warst, ja, das ist schon ein Stein, den du mit dir richtig rumträgst.
Ja. Na gut, aber muss man vergessen können. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die Firmen in den Ruin getrieben haben. Es gibt Politiker, die ihre Partei in den Ruin getragen haben, wie aktuell in Deutschland.
Ja, klar.
kommt viel vor. Wo wollte ich hingehen? Zu Gina Davis, aber kommen wir noch mal zu ein paar positiven Sachen, weil wo mich der Film dann doch positiv überrascht hat, war bei dem Stuntwork. In Teilen, also es gibt diese Szene, die eigentlich schreiberisch sehr gut gedacht war, vom Action-Set-Piece her, dass die diese Kutschenverfolgungsjagd haben am Anfang und Gina Davis gerät irgendwie oder die Piratenbraut, die Captain Morgan, die gerät ja aus der Kutsche und muss plötzlich dann auf dieses Balkon steigen und rennt da durch und muss versuchen, die Kutsche zu erreichen. Die ist inszenatorisch leider insofern schlecht, weil es sehr unglaubwürdig ist, dass Gina Davis es schafft, noch rechtzeitig durch diesen Gang zu rennen, um die Kutsche zu erreichen, weil die Kutsche durchrennt und die Gina Davis viel klettern musste und sich durch Menschenscharen durchkämpfen musste. Das ist leider sehr schlampig inszeniert worden. Allerdings der Stunt danach, wo du siehst, Gina Davis springt aus diesem Fenster und rollt quasi diese Decke hinunter und landet dann wieder punktgenau auf der Kutsche. Das hat mich extrem beeindruckt. Ich hab nochmal zurückgespult, um zu schauen, ob nicht irgendwo getrickst oder geschnitten wurde. Hat sich rausgestellt, tatsächlich wurde das in zwei Takes aufgenommen. Ja. Und im zweiten Take saß Gina Davis bereits in der Kutsche drin. Und der Rest, der Übergang, wurde digital überarbeitet. Aber meine Güte, das sah gut aus. Also ich habe wirklich Probleme, das zu erkennen, dass dem so nicht so war oder so war. Und deswegen weiß ich jetzt aber nicht hundertprozentig, ob es wirklich Gina Davis war, die da durchgerutscht ist oder da durch dieses Fenster gesprungen ist. Aber wie gesagt, für den Effekt, dass man das wirklich in einem Schnitt gemacht hat, in einem Take, also am Ende bearbeitet, dass es aussieht wie ein Take, das fand ich höchst beeindruckend. Da wollte ich dem Film wieder Respekt zollen. Mhm. Dann aber wiederum gibt es andere Stunt-Szenen, wo Gina Davis und Matthew Modine da quasi dieses Gerüst hinunterkrachen, diese durch mehrere Holzebenen und du merkst irgendwie, das ist zwar auch cool gedacht, dass sie da durchkrachen von Ebene für Ebene, aber leider merkst du auch, wie auffällig langsam sie da runterfallen. Du merkst, die hängen am Seil und fallen so langsam runter, dass nicht einmal der Rock, den Gina Davis trägt, dass der so nach oben flattert, Marilyn Monroe-mäßig. Nein, der bleibt immer noch irgendwie sehr starr nach unten gerichtet und die Holzbretter, die zerbersten schon ziemlich früh, schon in dem Moment, wo irgendwie die Zehenspitzen die Ebene berühren. Und dann denke ich mir, das ist irgendwie eigentlich gut gedacht und eigentlich wie die Bretter zerbersten, das sieht irgendwie sehr spektakulär aus, aber Leute, das kaufe ich euch so nicht ab, den Stunt so.
Ja, es gab diverse Szenen auch, wo ist es Gina Davis, die von dem Gerüst runterfällt, direkt auf einen Holztisch. Und der dann so die Szene von oben sehr merkwürdig gefilmt, auch wie du gesagt hast, Slow Motion und der Aufprall auf dem Tisch, es war einfach kacke. Aber der Film hat noch ganz andere Probleme und das ist einfach die ganze Atmosphäre, die nicht existiert.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich dem Problem geschuldet, dass bereits schon die Schauspieler jetzt da nicht wirklich on point sind. Also.
Und da könnte man jetzt sagen, wenn es immerhin jetzt ein richtig geiles Stuntfeuerwerk gewesen wäre, kann man vielleicht sogar, ich glaube, Stuntleute werden ihren Spaß gehabt haben. Wer gerne Zerstörungsorgie sieht, der kann auch irgendwie Spaß damit haben. Aber für mich als Zuschauer, ich war immer Zuschauer, ich war nie im Film drin. Ja, und das hat mich irgendwann brutal gelangweilt. Und das ist für mich, die Figuren haben mich in keiner Art und Weise interessiert. Null. Ich habe beiden den Tod gewünscht.
Na, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich sage auch, als dann gegen Ende der Schatz gefunden wird, muss ich sagen, das hat mich jetzt nicht so ergriffen wie, es gibt deutlich billigere Filme, die das Thema haben, aber die mir viel ergreifender so diesen Moment präsentieren können, wenn der Schatz gefunden wird und sich die Schatzsucher wirklich über die Erhabenheit und diese Schönheit des Schatzes wirklich freuen. Also selbst in Feuerwalze mit Chuck Norris hat das für mich deutlich mehr Gewicht gehabt. Oder Mission Adler, das sind, wo da der Schatz gefunden wird, das macht Bock. Aber in dem Film habe ich es den irgendwie nicht so wahnsinnig gegönnt. Zumal,
ja, wenn die Figuren sowas von scheißegal sind. Ist dir scheißegal, was mit denen passiert.
Zumal, wenn die dann zu dieser kleinen Goldinsel schwimmen und sich dann über das Gold freuen, habe ich mich so ein bisschen beömmelt über die Tatsache, dass sie dann plötzlich dann noch eine Truhe entdeckt haben und die Truhe öffnen und dann erstaunt sind, dass da noch mehr Gold drin ist. Die denken, oh mein Gott, das sind Goldmünzen drin. Ich denke mir, ja, Wahnsinn, auf diesem Goldhaufen voller Goldmünzen und Goldschwertern und sind Juwelen ist eine Goldtruhe, in der, wow, man mag es fast kaum glauben, Goldmünzen drin ist. Also da bin ich, ja. ich an meiner Stelle, wenn ich jetzt, wie wär's denn bei dir, wenn du jetzt wirklich so einen Goldhaufen findest und du freust dich jetzt mit einem Goldhaufen, freust du dich noch umso mehr, noch viel mehr, wenn du auf dem Goldhaufen in der Goldtruhe noch Goldmünzen findest? Ich glaube, dann ist es auch schon verflogen, der Effekt.
Also könnte ich vielleicht endlich mal meinen Traum wahr machen von meinem eigenen Geldspeicher und mit Dagobert Duck darin baden.
Ja, ich würde gerne sehen, wie das aussieht, wenn du von einem 3 Meter Sprungbrett da in die Münzen hineinspringst.
Ja. Ja, was für ein Film, hey, was für ein Film.
Was? Ja, haben wir jetzt schon alles gesagt? Nein.
Ja. Was willst du da noch sagen? Was willst du über diesen Film noch sagen, ganz ehrlich?
Naja, warte mal, gehen wir doch noch mal ein paar Schritte zurück und versuchen noch mal ein paar positive Sachen herauszugraben.
Zumindest bei okay, ich komm kurz in was. Wir haben einen Bösewicht. Der wird gespielt von Frank Langella.
Der am besten noch bekannt ist als Skeletor.
Genau, und für mich als Seriennerd, der ich bin, er hat im Season-Auftakt von Staffel 2 bei Deep Space Nine einen wunderbaren Antagonisten gespielt.
Mhm. Der ist tatsächlich auch der einzige Schauspieler, der einige ein bisschen was hermacht. Also ja. Dem habe ich so ein bisschen die Rolle noch am ersten abgekauft, aber auch da hat's mich schon wieder genervt, wie dann im Finale er dann irgendwie alles um die Ohren fliegt und richtig so die Hölle losgebrochen ist und was hat er für einen tollen One-Liner? Oh, I love it! Und wo wir bei schlechten Dialogen sind, also richtig aufgefallen bei den schlechten Dialogen ist es mir, sie dann an der Insel angekommen sind und Gina Davis guckt dann mit ihrem Fernrohr Richtung Black Dog und schaut, okay, da hat die Karte. Dann, was ist der Plan? Okay, pass auf, hör zu, das ist mein Plan. Wir gehen jetzt dorthin, wir schnappen uns eine Karte und dann finden wir den Schatz. Okay. Du hast gerade das Offensichtlichste genannt, was jetzt irgendwie offenbar gemacht werden muss. Man holt sich die Karten und findet den Schatz. Das ist irgendwie das, was man die ganze Zeit machen will. Wo ist jetzt der Plan? Wo ist jetzt der Plan? Wie willst du das jetzt genau machen? Und das ist so die Qualität aller Dialoge. Das ist sehr oberflächlich und nicht wirklich durchdacht. Das ist einfach so reingeworfen. Und wenn wir mal in den O-Ton-Bereich kommen, dann wird man auch noch feststellen, man hat sich auch nicht wirklich um historische Korrektheit bemüht. Ist auch wurscht bei dem Film, es ist nur ein Popcorn-Action-Ding, aber es fällt dann doch auf, wenn dann irgendwie mit verschiedenen Akzenten gesprochen wird. Gina Davis mit den amerikanischen Akzenten, ein paar andere haben den britischen und dabei wurde zu der Zeit, wo der Film spielt, die USA gar nicht so richtig geografisch erschlossen. Aber sowas wollen wir jetzt gar nicht
mal groß. Ja gut, ja, aber ja.
Ja, eben, das soll gar nicht mal ein Kritikpunkt sein. Aber wo wir bei den Schauspielern sind, ich muss sagen, zumindest Matthew Modine hat mich zumindest in der deutschen Synchro überzeugt mehr, weil er gesprochen wird von Christian Tramitz. Und der verschafft es zumindest mit seiner rauigen, ruchigen Stimme so ein bisschen Sexappeal und ein bisschen Autorität mit reinzupacken. Also allein durch den Synchronsprecher Christian Tramitz wird die Figur des Matthew Modine ein bisschen überzeugender tatsächlich. Im Original wirkt er dann doch irgendwie sehr clownhaft. Oder der hat so eine dünne, hohe Stimme, die einfach überhaupt nicht passt zu so einer Figur, die der große Weltreisen-Seeromantiker sein soll. Also wieder ein schönes Beispiel dafür, wie eine deutsche Synchron-Film ein bisschen aufwerten kann.
Zumindest für den deutschsprachigen Raum.
für den deutschsprachigen Raum. Ich hätte eigentlich, wenn ich deutscher Verleiher gewesen wäre, ich hätte den Leuten in den USA gesagt, pass auf, ihr bekommt den Christian Tramitz für mich, der wird euren Matthew Mora auf Englisch neu synchronisieren und dann habt ihr vielleicht noch eine einigermaßen überzeugende Figur. Ehrlich gesagt würde ich das sogar mit Manfred Lehmann machen. Ich finde, Manfred Lehmann sollte alle Filme von Bruce Willis neu nachsprechen
auf Englisch. Absolut. Ich finde es so spannend, dass Roger Ebert, der hat dem Film 3 von 4 Sternen gegeben, hat gesagt, das ist ein befriedigender Film.
Ja, finde ich. Wir wissen ja, wir sind nicht immer einer Meinung mit Roger Ebert, zumal wenn man weiß, wie kritisch er sonst sein kann, dass er dann bei dem dann doch den einen Freipass gibt. Und ich sag mal, wenn man die Erwartungen runterschraubt und einfach nur Spektakel erwartet, dann wird man zumindest auf der Spektakelebene belohnt, weil wie es in dem Film kracht und scheppert, ist ordentlich. Und ich sagte es ja schon, der Renny Harlin, ich muss sagen, der hat mich immer mit seinen Explosionen überzeugt. Sogar mehr als zum Beispiel James Cameron. Also der schafft es immer, dir so wuchtige, satte Feuerbälle zu präsentieren, wo schön die Partikel auseinanderfliegen, dass es ein wahres Schlemmergummi für die Augen ist.
Mhm. Also das kannst du endlich mal seinen Film Driven anschauen.
Ja, den habe ich noch irgendwie bei mir, den habe ich eigentlich nicht auf der Watchlist, aber wenn du
in mir aufzwingst. Ja, ich kann den auch gerne mal ins Rennen bringen für eine Besprechung, wenn du willst.
Was heißt, ich will, jeder hat einen Freifahrtschein, einmal nach dem anderen, einer nach dem anderen.
ich werde den mal wünschen demnächst,
ja. Noch nicht gerade. Du pass auf, aber mir kann man eh nichts Böses antun, ich gucke mir eh alles an. Also ich bin über jede exotische Filmerfahrung bin ich dankbar.
Tja, also bei Driven bin ich noch nicht ganz sicher, aber das werden wir dann sehen.
Ich sag dir, du wirst mir nichts andrehen zum Vorangucken geben können, wo ich sage, oh mein Gott, was hast du mir da angezeigt? Ich freue mich über alles.
Das ist eine One-Way-Street hier.
Eine One-Way-Street, okay. Driven. Driven, ich weiß, ich kann mich auch da wieder an die Kinowerbung damals erinnern. Ich weiß nur, da hat mich null interessiert, weil es ein Formel-1-Film ist. So.
Und nicht mal das ist er. Ja, egal, wir wollen ja keinen Ready Harlin-Cast machen, aber der Mann hat schon eine Vita, die man als... Da hat ein paar ganz klare Folgen, Stipp langsam 2, Ford Fairlane wird ja in uns, ich weiß gar nicht, hat der gut performt an den Kinokassen?
Der hat nicht gut performt, aber der ist zumindest auch eine eigene Duftmarke.
Oder ja, scheint zumindest, ich höre sehr viel Gutes drüber zumindest,
Cliffhanger. Naja, da kann ich auch wieder kurz Roger Ebert zitieren, er meinte, Ford Fairlane ist ein Film über einen Typen, den ich nicht mag, der einen Typen bekämpfen will, den ich nicht schlimm finde, in einem Plot, den ich nicht verstanden habe.
großartig, bin ich gespannt, ich muss den noch schauen, ich habe den noch
vor mir. Und was er auch auf der Vita hat, für viele geht es als nicht unbedingt bester, vielleicht sogar zweitbester Freddy Krueger Film, Freddy Krueger Teil 4. Da hat er auch ordentlich den Horror ein bisschen zurückziehen lassen und mehr Action reingepackt, also da hast du wirklich auch so am Ende so Martial Arts Kampf gegen Freddy Krueger, also auch nicht verkehrt. Kann man machen.
Er hat dann noch gemacht Tödliche Weihnachten wieder mit Gina Davis. Der wird ja unter vielen Action-Freunden ja hochgelobt. Ey, ich fand den nie so super gut.
Ich fand den Long Kiss Goodnight gut, ist aber jetzt auch schon 20 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Das wäre auch ein heißer Kandidat für einen Podcast-Rewatch. Also ich glaube, dass der irgendwann mal noch kommen wird. Also ich hätte Bock, den mal wieder zu rewatchen.
Ja, dann hat er später noch Deep Blue Sea gemacht. Den habe ich im Kino viel Spaß gehabt damit. Es war also ein No-Brainer mit Haien, toll. Mindhunters, das war so ein Psychothriller aus dem 2003 oder 2004 rum.
Covenant.
Covenant, was für ein Scheiß, sorry. Einfach nur ein Quatsch. 12 Runden, ja, konnte man sehen lassen. Und was gab es noch? Ich weiß
es gar nicht. Vor ein paar Jahren gab es Skip Trace mit Jackie Chan und Johnny Knoxville.
Ach du Scheiße.
Natürlich, jetzt ist er eingefroren.
Muss man das sehen? Ich bin doch da. Das ist sehr geil. Jetzt haben wir wieder Internetprobleme. Ja. Jetzt darf ich wieder schneiden bei Minute 34. Darf der Sergej wieder schneiden. So.
Was war das Letzte, was du gehört hast?
Jackie Chan und Johnny Knoxville.
Ja, und dann friert das Bildschirm ein. Das ist doch...
Ich hab dich immer gehört. Ich war immer da. Achso,
du warst... Okay. Skip Trace war, ich sag mal, nett. Nicht verkehrt. Okay. So, mir auch nicht. Aber zumindest hat er eine coole Anfangsszene gehabt. Ist egal. Also, aber trotzdem, bei dem Film merkt man schon, dass der Renny Harlin jetzt bei all dem, was er bei Standarbeit gerne an visuellen Bonbons zu leisten vermag, er ist schon Schlamper. Bei der einen Szene habe ich schon erwähnt, mit dem Durchbrechen dieser mehreren Etagen und auch die Nummer mit der Kutsche, die einfach zeitlich irgendwie keinen Sinn macht, dass Gina Davis die Kutsche noch erreicht. Und diese Tag-Nacht-Wechsel, beziehungsweise, dass du Vollnacht hast und leichte Abenddämmerung, dass das hin und her schwingt am Anfang. Das sind alles solche Regie-Parts und so Unsauberkeiten, wo man ein bisschen so mit den Zähnen knirscht. So. Aber insgesamt ist der Film auch schon bei dem Thema, auch bei aller Liebe für Kostümfilm und Co. Der Film ist dann doch irgendwo vor allem ein Actionfilm, weil ich meine, wie oft siehst du in dem Film, dass Leute irgendwie von Explosionen davon hechten oder Kerle, die irgendwelche dicken Wummen und Ballermänner in der Hand haben, die quasi als eine Art Granatenwerfer fungieren und noch mehr damit in Schutt und Asche legen. Und am Ende bei der Schiffsschlacht, ich meine, da kann man voll endgültig vom Leder lassen, der hat ja zwei Schiffe extra aufbauen lassen. Ja. Nur für dieses Finale, um die Schiffe sich gegenseitig zerlegen zu lassen von Kanonen. Das geht schon irgendwie klar, aber ja, es fehlt tatsächlich die vorherige Bindung zu den Charakteren, zur Geschichte, sodass das irgendwie mehr hermacht. Aber so wirkt es tatsächlich alles ein bisschen lieblos, zumal ich den finalen Abgang des Bösewichts auch wieder extrem dämlich fand. Das ist, das macht zeitlich keinen Sinn, dass der Bösewicht nicht mal die Sekunde hat, davon zu hechten und immer noch dumm guckt, während die Kanone, die Zündschnur davon brennt. Und dann natürlich, weil es ein Comicfilm ist, wird quasi nicht durchlöchert oder zerplatzt nicht, sondern er wird mit der Kanonenkugel durch mehrere Zimmer davon geschossen.
Was ein Film.
Also da haben wir jetzt ganz schön viel gemeckert über das Teil.
Ja, was willst du anders machen? Willst du lügen? Kann man nicht lügen? Ich frage mich, wie war es möglich, dass, wann war Fluch der Karibik 2003?
2003 rum,
ja. Und das war 95, oder?
Der war 95, 96.
Also 8 Jahre später etwa. Hat sich wirklich einer getraut, aus den Aschen von der Piratenbraut?
Disney.
Hat sich getraut und hat einen Riesenhit gemacht. Und hat gezeigt, wie man es richtig macht. Zumindest mit Teil 1 für mich.
Ja, das auf jeden Fall. Ist ein netter Vergleich, weil da hast du zum Beispiel einen Schauspieler mit Johnny Depp, der tatsächlich die Rolle, die er spielt, auch wirklich glaubhaft ausfüllt. Also ich glaube dann, den Jack Sparrow, das ist ja, jetzt müssen wir nicht drüber reden, eine Ikone der Popkultur schon geworden. Und das halt auch nicht zu Unrecht. Und auch sowas suchst du vergebens in dem Film.
Und du hast zwei wirklich versprechende Jungdarsteller dazugepackt, Orlando Bloom und die Keira Knightley dazu. Du hast auch Publikum angesprochen damit. Aber mit der ganzen, okay, ist sau böse, aber mit Gina Davis und Matthew Modine, da sprichst du vielleicht, keine Ahnung.
Es sieht auf dem Cover cooler aus, als es dann im Film wirkt.
Es war überhaupt nichts cool an denen. Gina Davis und ich weiß, da Tom von Bullet and Fist, der liebt Gina Davis. Gut, er liebt, wenn man ihm zuhört, er liebt verdammt viele Frauen, ehrlich gesagt.
Er liebt einfach alle Frauen.
Aber ich muss ihm echt ich kann ihm da nicht zustimmen. Gina Davis war in diesem Film einfach nur Kacke. Richtig Kacke.
Völlig richtig Kacke. Besetzt. Und auch ein Ding, was an dem Film sehr gelobt wird, also was zumindest gelobt wird, und auch, ich muss sagen, auch da hat mich der Film nicht überzeugt. Es wurde zumindest gesagt, dass das Soundtrack sehr gut sei. Und ich sage da zumindest, okay, es ist ein professionell arrangiertes Orchester. Also du merkst, das ist wieder großes Hollywood-Orchester, das da spielt. Aber das Problem ist, zu keinem Zeitpunkt hat dieses Orchester, dieser Soundtrack eine Identität. Also das ist wirklich so ein, schon von Beginn an merkst du, das ist einfach so ein allerwelts nur noch 0815 Orchestergedudel, das zu keinem Zeitpunkt es vermag, irgendwie so ein bisschen Form anzunehmen, so einen eigenen Charakter zu entwickeln. Genau zum Unterschied zum Fluch der Karibik, da gehst du aus Fluch der Karibik raus und hast noch die Theme in deinem Kopf, ne?
Ja, und noch heute.
Und noch heute, gut, ist jetzt auch ein unfairer Vergleich, weil das ist ja schon eine sehr große Film, die sich außerhalb von Filmkreisen schon bekannt ist, die Melodie. Aber auch zum Beispiel, keine Ahnung, bei Speed, da gehe ich raus und habe immer noch die Theme im Kopf. Genau, und hier, das kann man nicht nachsummen, das ist ein völlig beliebiger Orchesterbrei.
Und ich habe jetzt auch gedacht, dass da ein Composer dahinter wäre, der mir zumindest was sagt. Ich bin auch nicht der ganz große Experte für Soundtracks, bin ich ganz ehrlich, da kenne ich die 3, 4, 5, 6, die es halt einfach gibt. Aber den John Debney, von dem habe ich noch nie was aktiv gehört, ganz ehrlich.
Und was sagt Wikipedia zu seiner Vita?
Der ist riesig. Da 218 Credits, Dinge drunter, wie, was habe ich da vorhin mal gesehen? Ganz viel unbekanntes Zeug. Dann die drei Stooges von 2012, Alex Cross, das Meisterwerk. Er hat gemacht Old Dogs, er hat gemacht Even Almighty. Ja, das siehst du schon, was für Filme da kommen. Chicken Little, der war gut. Dann hat er gemacht Bruce Almighty, The Tuxedo, was für ein Meisterwerk.
The Tuxedo.
Snow Dogs. Er hat am Atem auch gemacht Sudden Death, meinte ich. Mhm. Ja, aber auch schon völlig vergessen. Sorry, ganz völlig, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Nee, also
das ist jetzt halt so ein Name, der in Hollywood sich auch bei TV-Serien wohl bessere Jobs macht als für so einen Film. Ich glaube, da hättest du auch da einen größeren Namen gebraucht, aber hey, ganz ehrlich, die haben ja schon massiv das Budget überschritten, da kannst du nicht noch den Jerry Goldsmith holen oder so.
Ja, vielleicht hätte der da was gerissen. Du pass
und
auf. Hier,
und jetzt kommen wir zurück auf ein Thema, das wir mal privat besprochen haben, die Macht eines Regisseurs, oder? Ich bin nicht sicher, wie viel Macht Rennie Harlin wirklich hatte, aber als Regisseur bist du auch Leiter eines Projekts. Du hast eine Übersicht von deinen Departments unter dir, wie die funktionieren und alles, was deren Output ist. Und hey, da musst du einfach schon den Finger drauf legen, dass da was Gutes rumkommt, oder? Und ich glaube einfach, das ist völlig falsch zusammengestellt geworden. Also ich glaube, da hat auch extra neben der Gina Davis einen Hauptdarsteller geholt, der so ein bleiches Blatt Papier ist, dass
damit er die Gina Davis nicht überstrahlt, weil sie, ja, weil man wollte ja sie unbedingt irgendwie als Action-Haudegen, so als
ich wollte es noch, ich wollte es noch schlimmer verkaufen. Sagen, nicht dass er sie ihr noch wegbürstet quasi.
Es ist ja in dem Film auch leider nicht passiert. Es wurde nur darüber gesprochen.
Stimmt.
Wer weiß, was in dieser Kabine stattfand.
Ja. Was ein Film.
Was ein Film. Nun denn, Folgendes. Weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Wollen wir es nicht mal unseren persönlichen Wunsch Cutthroat Island zusammendenken? Wie wäre dieser Film vielleicht gut geworden? Also bei den Schauspielern haben wir schon einiges vorweggeschickt. Catherine Zeta-Jones als exotische Kampfbraut wäre schon mal, glaube ich, eine bessere Wahl gewesen. Dann anstelle von Matthew Modine, ich weiß nicht, ich glaube Charlie Sheen wäre schon mal cooler gewesen. So, und dann brauchst du wirklich, das Drehbuch ist echt sehr, sehr arm. Und ich hätte, glaube ich, gerade bei dem Film hätte ich mir ein bisschen Würze gewünscht, eines Shane Black. So, das.
Ja, gut, ich hätte gern jeden Film geschrieben von Shane Black eigentlich. Also
ja, oder lass es zumindest, keine Ahnung, den Steven E. D'Souza sein. Der hat vielleicht ein bisschen kompakter und ein bisschen eingängiger geschrieben. So. Und Regisseur, ich weiß nicht, eigentlich hätte Rennie Harlin gepasst, aber der hätte ja unbedingt auf Gina Davis gepocht, deswegen muss es zwangsläufig jemand anders sein. Du, ganz ehrlich, ich glaube, Michael Bay hätte das Ding genauso gut rocken lassen können.
Aber ich denke jetzt gerade, wir haben beide unabhängig davon an Zorro gedacht, weil wir den erst gerade mal besprochen haben vor einem halben Jahr, aber ich denke jetzt an einen anderen Film, und zwar an Die Mumie. Und wenn ich da sehe, wie du eine Hauptdarstellerin effektiv in Szene setzt, obwohl sie ist kein Experte im Überlebenskampf gegen Mumien und im abenteuerlichen Leben der 20er, 30er Jahre, aber die hat das schon gerockt, die Rachel Weisz. Die hat das gerockt. Und,
aber die hat auch eine ganz andere Rolle gehabt. Die war ja erst so die naive Bibliothekarin, die sich jetzt in eine Extremsituation begibt.
Richtig.
Und hier das ist eine andere Voraussetzung.
Richtig. Und hier hätte ich auch genau, und das ist jetzt mein ganz schlimm sexistisches Denken, also entweder ich nehme eine Darstellerin, die da wirklich auch die knallharte Motherfuckerin ist, und jetzt muss ich überlegen, wer wäre das Anfang der 90er Jahre gewesen?
Sigourney Weaver.
Michelle Pfeiffer.
Oh, ja.
Nämlich die Michelle Pfeiffer.
Ey, vielleicht Michelle Yeoh, die hätte ich auch als die chinesische Kampfbraut, hätte ich vielleicht auch besser gefunden als Gina Davis. So.
Michelle, ja.
Also, die hätte Action machen können.
Wir hätten Michelle Pfeiffer genommen, der hätte, glaube ich, den Scheiß zumindest. Dann daneben hätte ich einen Mel Gibson genommen. Ich weiß ja, mein Budget ist schon lange explodiert, damals. Und den Frank Langella hätte ich behalten. Ich hätte die Rolle von Harris Yulin, ja, vom Vater von der Gina Davis, ich hätte die ein bisschen länger gemacht. Ich wollte nicht in einer Szene einfach sterben sehen.
Ich hätte gern gesehen, wie sie ihm gescalpt hat.
Ja.
Gibt also, uns das so wirklich so ein bisschen dieser Schmerz gezeigt und was für sie auch an dieser Karte hängt. Weil sie hat wirklich die Schatzkarte vom Kopf ihres Vaters rausgerissen. Das hätte ich gern gesehen und dann hättest du wirklich ein bisschen mehr emotionale Bindung vielleicht gehabt. So habe ich es eigentlich komplett vergessen, dass die. Ich dachte, sie, keine Ahnung, sie schabt ihm bloß die Haare auf und da ist dann die Schatzkarte drauf tätowiert. Aber das ich habe gar nicht mehr auf den Schirm gehabt, dass sie tatsächlich skalpen musste. Und ey, aber ganz ehrlich, der Film ist eigentlich könnte es genauso gut fast ein Michael Bay-Film sein, vom Spektakel her. Michael Bay hat sich niemals in den Bereich Kostümfilm gewagt, aber ich glaube, wenn, dann hätte ein solcher Film genauso ausgesehen, vom aber Spektakel
her. Jetzt riskiere ich noch was anderes und sag, ich sah ja, was die an für einen Bombast aufgefahren haben, Respekt.
Ja.
Toll. Aber ich frag dich jetzt, wurde das alles dann auch irgendwie gut in Szene gesetzt?
Ja,
ich kann mich kaum noch an die Szenen aus dem Mittel- und Endteil erinnern.
Also die Szenen zum Anfang des Filmes, die habe ich schon ein bisschen auseinandergenommen. Die sind hängen geblieben, weil ich da eben diese Kritik dran hatte. Gegen Ende, das war jetzt einfach nur noch das war ein großes Spektakel, wo auch alles durch die Gegend geflogen ist. Und ich weiß, die Explosion der Schiffe, an die erinnere ich mich noch, die sahen sehr schön aus. Die waren ja quasi so das große Highlight, auf das der Film fast schon hingearbeitet hat. Aber ja, zwischendurch wurde es ein bisschen unübersichtlich und ja, meine Hingabe zu dem ganzen Treiben, die hielt sich eben in Grenzen. Auch wenn ich es eigentlich cool finde. Eigentlich weiß ich das auf dem Blatt Papier oder beziehungsweise auch wie es inszeniert ist, sehr zu schätzen, wenn du siehst, wie der Schauspieler von Planke A zu Planke B rüberschwingt in einem Schnitt. Das weiß ich alles zu schätzen, aber es ist einfach letztendlich doch ein leider eher sehnloses Unterfangen, das irgendwie nicht die Liebe bekommen hat bei der Inszenierung, die es eigentlich gebraucht hätte.
Ich habe noch ein spannendes Trivia. Matthew Modine hat vor ein paar Jahren mal erklärt, wie eigentlich das Budget des Films so komplett außer Kontrolle geriet. Und zwar wurden Dutzende von Containern an V8 Vegetable Juice nach Malta geschifft. Die hatten am Schluss einen ganzen Raum voller Saft, die speziell für Gina Davis und Rennie Harlin dahin geschliefert wurden. Einfach so als Beispiel diesem Überfluss, in welchem dieses Projekt finanziell gelebt hat. Das wurde dann einfach alles an die Leute verschenkt, die da waren. Und für jede Szene, die geschossen wurde, waren konstant 3 Kameras im Einsatz. Mal vorstellen, bist konstant immer 3 Kameras, die filmen. Und dann hast du halt einfach mal. Und damals, das war ja noch nicht so wie heute, dass du halt alles auf Karte drehst und wird gespeichert. Das war wohl noch richtiger Film.
Was das für ein Salat gewesen sein muss mit den Filmrollen dann.
viel Spaß beim Aufarbeiten einer Blu-ray irgendwann.
Der Editor bekommt meinen vollsten Respekt dafür. Ich glaube, da sei es ihm verziehen, wenn er da. Naja gut, ich glaube, der Editor hat kein Problem gehabt. Also am Schnitt habe ich nichts zu bemängeln in dem Film.
Ja, ist mir nicht aufgefallen.
Es ist einfach am Ende wirklich eine doch leider eher lahme Geschichte, obwohl eigentlich das Setting irgendwie fast schon Selbstläufer sein müsste.
Ja,
also. Ja? Weil ich muss sagen, eigentlich, weil ich habe großen Bock auf das Thema. Ich habe schon gesagt, ich mag diese Schatzinselfilme oder Adaptionen davon. Ich will noch mehr davon sehen. Und ich persönlich werde tatsächlich schwach, wenn ich auch so eine 60er-Jahre-Verfilmung sehe von einem Typen, der ein Kopftuch trägt und eine Augenklappe, dann will ich spontan es schon sehen. Ich weiß, es gibt so viel in dem Bereich. Ich glaube, ich müsste, meine Watchlist, die jetzt schon ewig lang ist, könnte nochmal komplett ausgefüllt werden durch nur Piratenfilme. Für sowas ist nicht die Zeit, aber grundsätzlich habe ich auch sowas Bock und ich habe mich auch bei dem Film, hätte mich darauf gefreut, dass der irgendwie das Setting hernimmt, eine rudimentäre Geschichte erzählt, aber dann vor allem Charme versprüht. Aber wegen massiven Fehlbesetzungen lässt auch leider der Charme bleibt er auf der Strecke und deswegen ist es leider ein doch recht sehnloser sinnloses Action-Bombast. Und das Ende des Filmes fasst für mich eigentlich alles zusammen. Am Ende haben sie ja den Schatz gefunden und haben ihn auf dem Schiff und wollen ihn dann verteilen. Und gut ist. Und jetzt stechen wir weiter in die See und suchen den nächsten Schatz. Und das fasst für mich irgendwie die Oberflächlichkeit des Filmes zusammen. Ein guter Schatzfilm, ein guter Abenteuerfilm endet für mich immer damit, dass der Schatz nicht gefunden wird oder dass er dann abhanden kommt, aber man doch irgendwie eine Lehre draus gezogen
wird. Genau.
Nicht in diesem Film, sie haben den Schatz, es passt und jetzt fahren wir weiter und suchen den nächsten Schatz.
Afrika.
Ja, und das hinterlässt dich mit so einer Lehre. Es ist so eine oberflächliche, anbiedernde Zufriedenstellung. So, schau mal, ein schönes Happy End. Sie haben ja Gold gefunden, dass ich sage, nee, das ist irgendwie, das hinterlässt mich irgendwie mit noch mehr Distanz als es der Film sonst geschafft hätte.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich bin völlig deiner Meinung. Eben, völlig unbefriedigendes Ende auch.
Es ist so belanglos befriedigend.
Es ist belanglos, ne? Stimmt, es ist einfach belanglos.
Es ist eigentlich auf dem Blatt Papier befriedigend, aber eigentlich denkst du ein Stück weit, warum habe ich mir das angeguckt? So.
Komm, wir machen mal Fazit zu dem Teil.
Wir haben unseren Wunschprojekt geäußert, ne? Wie es besser hätte aussehen können, zumindest was die Rahmenbedingungen angeht. Und Fazit haben wir jetzt auch schon vorausgeschickt. Ich habe mich gefreut auf eine mögliche Neuentdeckung eines vielleicht falsch verstandenen, missglückten Blockbuster-Versuchs der Mitte der 90er. Leider muss ich dann feststellen, er hat doch einige Probleme, die sich auch heute noch bemerkbar machen. Und er ist nicht nur wegen Marketing und des falschen Themas gefloppt. Er ist durchaus auch inhaltlich ein halber Flop. Und ich will jetzt trotzdem nicht zu kritisch sein, weil ich das Spektakel schätze und keine Ahnung, ich fühle mich vielleicht nicht so krass gelangweilt habe, gebe ich einen ganz klaren Daumen zur Seite.
Okay, ich zitiere einen User von Moviepilot. Der hat das eigentlich wunderbar zusammengefasst. Für ihn ist das größte Problem des Films Gina Davis. Ihr Patenspiel ist von äußerst überschaubarem Talent. Und ihr Charakter ein nervendes, total übertriebenes Etwas. Da helfen die guten optischen Komponente und die sehenswerten Effekte nichts. Der Film ist komplett ohne Seele und geht mir bereits nach 10 Minuten am Arsch vorbei. Und hey, das unterschreibe ich völlig. Ich war auch bereits nach 10 Minuten völlig draußen. Film hat mich nie mehr abgeholt und das Ding ist sowas von belanglos. Was für ein teures, belangloses Werk. Rest in peace, Karolko.
Was für ein teurer Nicht-Spaß.
Absolut. Und ich gebe den Daumen nach unten. Und das mache ich, glaube ich, schon relativ selten. Da bin ich sonst selten böse. Aber heute muss ich. Das ist
das zweite Mal, dass du einen Daumen nach unten gibst.
Du weißt das auswendig, oder?
Ich weiß es auch so nicht. Der andere Film war City Hunter.
Yay, yeah, er wurde erwähnt, der
City jetzt, Hunter. Was ist schlechter, City Hunter oder die Piratenbraut?
Habe ich echt den Daumen nach unten? Da war ich aber schon ziemlich aggro drauf, oder?
Ja,
dann da suche ich immer für die Leute, ja, ich bin nicht das richtige Klientel, deswegen, bababa. Ne, das musste raus, Daumen runter. Und hier, Piratenbraut, Leute, was für eine Kacke.
Ja, gut, ich glaube, nochmal muss ich den Film da nicht nochmal sehen. Es war schön, es mal irgendwie aufgefrischt zu haben, sich irgendwie dieses finanzielle Fiasko nochmal filmhistorisch so vergegenwärtigt zu haben.
Ja.
Aber mehr ist da jetzt dann auch nicht dahinter.
Also, einer dieser Filme, diese DVD, werde ich auf meinem Tauschportal gleich wieder verticken.
Ja, ich werde verticken. Kein Film fürs Regal.
Nein, weg damit, weg.
Weg damit, okay. Diese garstige, giftige Einstellung hätte ich sogar gar nicht erwartet, aber gut. Dann. Und du bist wieder eingefroren.
Ich bin nicht eingefroren, ich bin noch da. Ich sehe dich doch, ich bin doch da. Das ist ja schon wieder Sergei Biakov. Hat er Sergei die Augen gelasert, aber hat wohl gleich noch die Internetleitung mitgekappt. Jetzt ist er wieder da.
Ja, die wurde mitgelasert. So, okay, dann.
Ich wollte, komm, mach mal was. Wir haben, machen wir. Was hast du in letzter Zeit so gesehen? Hast du was Gutes gesehen? Kannst du was empfehlen?
Wir kommen dazu, wenn wir das Rätsel aufgelöst haben. Vielleicht ergeben sich da noch ein paar.
Aha. Ja, es kommt eine krasse Überleitung. Oh.
Kannst du denn, hast du irgendeine Idee?
Ich bitte um Wiederholung.
Also ein Regisseur, der unter anderem uns folgende Themen präsentiert hat: Piratenschiffe, Zeitreisen, Pokerturniere im Wilden Westen, Satan. Ich mach mal weiter. Weihnachten. Was?
Oh. Okay.
Böse Geister. Böse
Geister. Okay.
Leichen, die im Pool ertrinken.
Was? Oh. Okay. spannend, spannend.
Also ich habe Strumpfhosen, Strampelanzüge.
Okay, jetzt wird's weird. also ich habe eine Vermutung gehabt, weil ich wusste, dass diese Person, meinte ich mal, einen Piratenfilm gemacht hat, den ich aber noch nie gesehen habe.
Aha, und welcher wäre das gewesen?
Ja, jetzt warte mal. Diese Person hat einen Film gemacht, den man als Actionfilm anschauen könnte, wenn man dann wollte. Mhm. Diese Person hat mit dem Teufel getanzt, quasi. Mehrmals, glaube ich sogar. Diese Person hat...
Der mit dem Teufel tanzt?
Nee, die neuen Pforten gemacht.
Ach so, mit Johnny Depp, der...
Oh, was war das? Und hat Chinatown gemacht?
Ach, der... Nee, der ist es nicht.
Also es ist nicht Roman Polanski.
Es ist nicht Roman Polanski.
Okay.
Aber jetzt, wo du es sagst, Moment mal, die neuen Pforten...
The Ninth Gate ist von Polanski, oder?
Ich habe den gerade mit einem anderen Johnny Depp-Film verwechselt, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß. Das Fenster, hieß er das Fenster irgendwas? Moment.
Den gibt es auch. Irgendwas.
Warte mal. Es interessiert mich jetzt. Mach mal voll off-topic hier, aber das interessiert mich gerade. Wie hieß denn dieser Johnny Depp-Film, den ich jetzt gerade meine? Der hieß... der war irgend so Mitte 2000er Film. Das geheime Fenster, das meinte ich gerade.
Geheime Fenster.
Okay, nein, es ist nicht Roman Polanski. Warte, noch ein paar Themen. Ich versuche gerade die offensichtlichen zu vermeiden, weil dann weiß man es ja sofort. Aha. Dann weiß man es ja sofort. Aber ich versuche es mal zum Schreiben. Es gibt Unterarme werden angezündet.
Was?
Ein Unterarm wird angezündet. Das sehen wir in einem seiner Filme. Wir, in seinen Filmen waren unter anderem Schauspieler zugegen wie Gregory Peck, aber auch Josh Brolin, aber auch Mel Gibson und Bill Murray.
Ah, und Mel Gibson war wohl auch im Western-Film. Du hast doch Western gesagt, hat auch einen Western gemacht.
Ich habe vorhin Western gesagt, Poker.
Pokerfilm. Du hast Western gesagt, oder?
Ein Pokerturnier in einem Western-Setting.
Und das wäre wohl Maverick gewesen und dann wäre es wohl Richard Donner, aber...
Richtig.
Okay.
Richard Donner habe ich gesucht.
Okay.
Okay, jetzt hast du Fragen. Ich beantworte sie gerne.
Ja, ich bin... Okay, ich gehe jetzt kurz mal auf Richard Donners Filmografie.
Also,
Ich bin jetzt gerade wirklich überfragt, was er... Ah, das Omen hat er gemacht, da haben wir den Teufel, klar.
Ja. Hast du den gesehen, das Omen?
Wenn ja, dann in meiner Jugend, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ja, ich habe den dank dem Cine Entertainment Talk, den wir jetzt zum zweiten Mal erwähnen, auch auf meiner Watchlist.
Ja, ich habe die Trilogie da, ich habe gestern erst mal wieder das Omen geguckt und muss sagen, also an der Exorzisten kommt er nicht dran, bei weitem nicht, aber... Mhm. Hat immer noch einige starke Szenen.
Ja.
So, und der Unterarm, der angezündet wird, ist natürlich in Lethal Weapon 1.
Angezündet. Ja, come on. Kurz eine Flamme dran gehalten. Da ist ja nicht ein Flammen gewesen, wirklich.
Ja, gut.
Diese Lügen hier. Lügen-Podcast.
Lügen-Podcast. Natürlich, das Piratenschiff hatten wir in die Goonies.
Ja.
Und die Zeitreise hatten wir wo?
Timeline.
Ich wollte jetzt Superman sagen.
Ja, eine Timeline. Hast du nicht gesehen?
Ich sag Superman.
Ich sag Timeline, siehst du? Hat sogar zweimal gemacht.
Schau, und du bist nicht drauf gekommen.
Ja, unfassbar.
Okay, gut.
Ja, Richard Donner, der hätte natürlich aus der Piratenbraut was ganz anderes gemacht, sag ich dir.
Ja, ich habe auch überlegt, Richard Donner, Piratenbraut.
Das hätte sich die René Russo geschnappt, hätte die in die Hauptrolle gesetzt, Mel Gibson daneben, die Sache wäre gelaufen.
Ja, genau. Und Shane Black als Drehbuchschreiber.
Ja, Junge, okay,
da würden wir heute noch von der Piratenbraut sprechen.
Ja,
absolut. Wie wir es heute eben tun.
Und René Russo wäre ein Riesenstar.
Ja. Das hätte durchaus funktionieren können.
Hätte funktionieren können. Naja, nicht passiert.
Ist nicht passiert.
Was hast du noch so gesehen?
Gut, wenn du mich schon fragst, befrage ich doch mal meine Letterboxd-Diary. Also abgesehen von dieser Carolco-Doku, die ich heute schon erwähnt hatte, stelle ich gerade fest, dass mein Letterboxd gerade nicht geht.
Na super.
Ich komme nicht rein. Ich komme einfach nicht rein. Muss ich das Handy neu starten? Egal. Also
unglaublich.
Ich habe vor diese Woche erstmal einen lang von mir hingeschobenen Südkorea-Thriller mal nachgeholt. The Chaser von 2007. Mhm. Junge, der hat mich ordentlich am Kragen gepackt. Das selten wieder einen so gut geschriebenen Thriller gesehen, wo du wirklich jede Sekunde mitfieberst und die Leute am liebsten irgendwie mit dem Finger zeigen möchtest, wo sie hingehen sollen. So, weil du das ganze Elend nicht erträgst, oder? Also Chaser war wirklich seit langem mal wieder eine 10 vergeben. Mhm. Und selbes gilt auch für einen Film, ist schon ein paar Wochen her, aber den muss man wieder erwähnen. Ich habe mal einen alten Sam Peckinpah-Klassiker nachgeholt. Straw Dogs, Wer Gewalt sät. Und auch ein beeindruckender Thriller, der, ich zitiere Wikipedia, die Mechanismen von Gewalt darstellt. Und das macht er wirklich hervorragend. Ich war nach dem Film wirklich ein bisschen baff und schwer beeindruckt. Und ich dachte mir, Mensch, wow, das kreist auf dir im Kopf herum, was dort passiert ist und wie du diese Situation gemeistert hättest. Und großartig gespielt von Dustin Hoffman. Ein Film, der eigentlich in Filmkreisen irgendwie jetzt nicht so oft genannt wird. Also ist nicht so ein Film wie, keine Ahnung, der Pate, der ständig immer wieder herangezogen wird. Aber es ist ein Film, der verdammt viel in der Filmwissenschaft auseinandergenommen wurde, weil er eben wirklich sehr viel Diskussionsmaterial bietet. Das kann man sich, glaube ich, auch in der Schule angucken, den Film, und dann sich wirklich über das Thema Gewalt unterhalten. So, das ist ein beeindruckendes Werk, das ich mich gar nicht reviewtechnisch rantraue.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf letzte Woche, denn ich war zu Gast bei unseren Freunden vom CineSwiss Podcast hier in Basel und wir haben über 3 Stunden über James Bond gesprochen. Das heißt, ich habe mir etwa 7 alte Bond-Filme gerewatcht und das war natürlich ein großartiges Erlebnis. Immer wieder, Sergej, ich sag's dir,
Bond. Warum gerade 7? Weil lustigerweise bin ich öfters mal im Netz drauf gestoßen auf eine Liste an 7 wichtigen Bond-Filmen, die man gesehen haben muss. Wenn man nicht alle sehen will, dann zumindest diese 7.
Ganz ehrlich, keine Ahnung, es waren einfach etwa 7. Es waren es auch 6 oder 8, aber ich glaube, es waren 7, also keine Ahnung.
Ja.
Das war toll. Ich liege ganz ehrlich, die alten, vor allem, ich war überrascht, wie gut mir die 80er-Jahre Bond-Filme gefallen haben. Also das, abgesehen von Octopussy, weil ich nicht immer noch ein bisschen schwerträglich finde.
Echt? Ich fand den ganz okay, aber ich schon lange nicht mehr gesehen.
Octopussy. Octopussy, ja. Es war mit zu viel Comedy drin irgendwie.
Das ist, ich weiß, du mit deiner Comedy, das Action-Comedy müssen wir.
Jenes war mehr, wenn du den Vorgänger anschaust, For Your Eyes Only, war das mehr ein Agenten, ein Klamauk als ein Agentenfilm, muss man schon sagen.
Und was ist mit Moonraker?
Moonraker.
Der gilt doch als noch alberner.
Ja, das ist aber einfach dem Zeitgeist geschuldet. Man wollte ja unbedingt damals wegen Star Wars in den Weltraum gehen.
Wegen Star Wars oder wegen der Mondlandung?
Nee, das war jetzt 10 Jahre später.
Moment, wann war Moonraker nochmal?
79.
Ah ja, das war 10 Jahre später. Ja,
und die wollten da unbedingt halt, weil die wissen, hey, die Kids, die schauen halt Star Wars, wir wollen auch die Kids abholen, also machen wir doch einfach Moonraker. Und die wollten eigentlich, glaube ich, For Your Eyes Only zuerst machen, aber die haben halt, wir müssen jetzt, wir verlieren sonst die Fanbase, wir müssen da mitgehen, ab im Weltraum mit James Bond und ja. Den habe ich nicht mehr gerewatcht, sage ich ganz ehrlich.
Du, ich habe Bock auf Bond, weil ich eigentlich, ehrlich gesagt, noch sehr viele Lücken habe, was Bond angeht. Und
ich bin ja immer noch der Meinung, wir müssten eigentlich alle paar Monate einen Bond-Film besprechen.
Alle paar Monate beim Film. Ich habe eigentlich mal wieder Bock, GoldenEye zu sehen. Aber davor müsste ich mal echt mal wirklich mich durch einige der Sean Connerys und Roger Moores durcharbeiten, von denen ich nur ein paar gesehen habe.
Aber ich würde trotzdem kurz gerne verweisen an den CineSwiss Podcast. Leute, nochmals vielen Dank für die Einladung, war super geil. Wir hatten mit meinem Kollegen Christian Platz, der auch mit mir bei kult.ch schreibt, einen ausgewiesenen Ian Fleming-Kenner mit dabei, der sich in der Bond-Szene also massiv besser auskennt als wir alle zusammen. Und das war schon ganz, ganz großes Bond-Kino, was wir da auf die Podcast-Welt gestellt haben. Alle anhören bei CineSwiss, toll. Ich habe auch noch was gesehen und auch wegen dem Sergei, denn wir haben da mal drüber gesprochen, wegen dem Output von PM Entertainment Ende der 80er und bis ich glaube, früher 2000er sogar. Und ja, haben mir da...
Da habe ich was losgetreten.
Da hast du... Ich habe mir gleich etwa 10 von denen bestellt. Was für eine Scheiße. Fast nur Scheiße bestellt, glaube ich. Und einer davon war No Tomorrow. Der lag aber schon länger auf meinem Pile of Shame rum und ist so ein richtig billiger von der Stange Actionfilm mit Gary Busey und Gary Daniels. Ein unfassbar vergessenswertes Actionfilmchen, dem man nicht viel abgewinnen kann.
Gleich zwei Garys.
Zwei Garys aufs Mal, da geht ja gar nicht.
Zwei Garys zum Preis von einem und trotzdem zieht's nicht, Mensch.
Genau, und was ich noch gesehen habe, ein Frühwerk von Sylvester Stallone, Der letzte Ausweg. Und zwar, das ist aus dem Jahr 1970, Stallone war da etwa 24 Jahre alt, glaube ich, noch vor Rocky. Und da geht es einfach darum, ein paar politische Rebellen, oder auch Hippies genannt, wollen quasi in New York die Polit-Szene aufwirbeln und es geht um eine Bombe, die gelegt werden soll und die Polizei, FBI auf den Fersen und so weiter. Und mal spannend, sowas gesehen zu haben, aber auch ziemlich unnötig. Also, naja, kann man weglassen.
Kann man, ja, gut, bei den Frühwerken von Stallone, da interessiert mich eigentlich nur Rambock. Death Race.
Ah ja.
Death Race habe ich schon gesehen, habe ich mal in Sizilienurlaub geguckt. Einer der wenigen Filme, wo ich mal Zeit hatte, einen Film zu gucken.
Und ich verweise noch kurz auf Sylvester Stallones großartigen Auftritt im Podcast seiner beiden Töchter. Unbedingt anhören.
Da habe ich mir die letzten 20 Minuten dann angehört, weil ich mich die privaten Stories mit den Boyfriends dann doch ein bisschen mehr interessiert haben.
Ja, es ist, der Anfang ist nicht prickelnd. Du merkst halt, Sly und seine Töchter, die scheinen da eine sehr, sehr tolle Beziehung miteinander zu haben. Und das wird irgendwann was ein bisschen zu spaßig, aber mit der Zeit kommt Sly halt wirklich, spricht kurz über ein paar Filme, aber auch nicht wirklich tief, da hätte ich mir viel mehr erwünscht. Und gegen Ende halt, wie er quasi die Dating-Partner seiner Töchter permanent vertreibt. Das ist richtig geil. Ganz großes Kino.
Ja, was heißt permanent vertrieben? Hat der ehrlich gesagt, der hat mal irgendwie einem die Hand geschüttelt und will lieber austesten, was die für einen festen Händedruck drauf haben.
Und sagt ihm auch ganz klar, und beim nächsten Mal schüttelst du mir die Hand wie ein richtiger Mann.
Der ist halt noch von der alten Schule, ne?
Ja, toll, toll, toll.
So, pass auf, was ich noch nachgeholt habe, war unter anderem, ich habe mal Dunkirk nachgeholt, weil ich den damals im Kino verpasst hatte. Und ja, das war so meine einzige Nolan-Lücke, die ich noch hatte.
Toller Film.
Abgesehen von den Frühwerken. Ja, guter Film, ein bisschen ungewohnt für Nolan, aber ich fand den eine erfrischend andere Darstellung.
Ja, ja.
Fand ich gut. Dann habe ich hier noch Drop Dead Gorgeous. Ein sehr, sehr, sehr zynisches, sozialkritisches Teil über den American Way of Life, fokussiert auf den Bereich Ballqueen oder quasi Schönheitswettbewerb und mit Brittany Murphy und Denise Richards und Kirsten Dunst. Und also der Film ist wirklich extrem zynisch und sehr, sehr satirisch gehalten und zeigt, ist quasi einer der Filme, der US-Gesellschaft so ein bisschen zum Spiegel vorhält. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann, weil ich ja jetzt hier langsam der Schocktober angeht, bin ich wieder in meinem Classic-Horror-Film-Modus um Vincent Price, Peter Cushing und Christopher Lee. Und ich habe mir angeguckt, das Haus der langen Schatten, House of Long Shadows. Mhm. Eigentlich eher mittelmäßig, aber die drei Hauptdarsteller alleine, die machen mir so eine Freude, dass mir eigentlich jeder noch so unsinnige Inhalt egal ist. Ich mag die Stimme.
Sehr schön.
Das ist das Ding, der Film ist an sich nicht so gut, aber nur wegen der Hauptdarsteller wird trotzdem eine Art Charme versprüht, die mich an dem Film dran fesselt.
Das hört sich an wie ein Jackie Chan-Film.
Ja.
einfach nicht so gut, aber der Hauptdarsteller, der, der holt alles raus.
Liebe Zuhörer, seht's dem Dominik nach, er hat heute noch nicht seine Pillen genommen, deswegen labert er manchmal ein bisschen Unfug. So, und was haben wir hier noch? Ach ja, apropos Jackie Chan, ich habe Fantasy Mission Force gesehen zum ersten Mal und der ist, das ist tatsächlich wirklich, muss ich sagen, das war Trash. Kann man, hat er nur eine Nebenrolle gehabt, das war einer der Filme, wo er gezwungen war mitzuspielen, weil er Jimmy Wang Yu seinen Dank aussprechen musste, weil er ihn von den Triaden, von den mafiösen Feng befreit hat. Und dann war er vertraglich verpflichtet, in einem Film mitzuspielen. Und es war ein Film mit Kampf-Amazonen, springenden Vampiren, Nazis und sagt noch irgendwas. Es wird wahrscheinlich drin vorkommen. Eine sehr bunte Mischung, die auch entsprechend inszeniert ist. Und 20 Minuten hat auch Jackie Chan da drin seinen Auftritt. Also für Leute, die Trash mögen, also wirklich richtigen Trash, die können damit Spaß haben und nicht ganz unlangweilig, aber speziell.
Ja, ja.
Und ich weiter in die Historie möchte ich nicht gehen, sonst bin ich noch im Jahre 1991, als ich irgendwas gesehen habe.
Wunderbar, wunderbar.
Wir kommen jetzt erstmal zum Schluss.
Ja.
Ich bin fast Seekranken geworden hier.
Ich will gleich kotzen.
Und genau, deswegen abonniert Fratzengeballer, besucht Liquid Love und bleibt mir noch zu sagen, ich war der Sergej.
Ich war der Captain Hook.
Captain Hook? Oh Mann, ey, das ist eigentlich zu gut, um es hier verstreichen zu lassen.
Habe ich auch noch nie im Leben gehört zuvor, oder?
Müssen wir zur Routine machen hier.
Ja, unbedingt.
So, wollen jetzt erstmal chillen nach dieser Seefahrt hier.
Absolut.
Haut rein, Servus aus.
Bis bald.
Und arrr.
Arr. Ciao.
Ciao. Woo!